ja, Stephen Covey, den wir eben noch erleben durften.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels. Los geht's!
Die Karriere meines heutigen Gastes beginnt 1975 in einer kleinen Buchhandlung im beschaulichen Bremen. Damals konnte vermutlich noch niemand erahnen, dass sie 26 Jahre später die einzige Frau oder die erste Frau an der Spitze eines deutschen Wirtschaftsverlagshauses sein würde, in ihrem Falle des Gabal Verlages. Egal ob die legendäre Vera F. Birkenbiel, Markenmacher Hermann Scherer, der Vater von Günther, dem inneren Schweinehund Stefan Friedrich oder auch Potenzialentfacher Tobias Beck. Über die Jahre hat sie hunderten Experten geholfen, mit ihrem Wissen tausende Leser zu erreichen. Und auch viele Entwicklungen im Buchgeschäft hat sie live miterlebt. Self-Publishing, E-Reading, die wachsende Bedeutung von Marktgrößen wie Amazon, das erste von einem Computer veröffentlichte Buch, all das hat ihren Weg und den Weg von Gabal bis heute mitgeprägt. Doch egal, wie groß die Themen auch sein mögen, im Herzen hat sie vor allem immer ihre Leidenschaft für das Verkaufen bewahrt und damit auch den Spaß an der Kommunikation und der Nähe zum Kunden. Und damit sage ich herzlich willkommen im Podcast der Entscheidungsfinisher Ursula Rosengart.
Hallo, Hetzele.
Hallo. Frau Rosengart, fangen wir mal so an, ein paar Fragen zu Ihrer Person. Wenn das Leben von Ursula Rosengart ein Buch wäre, welchen Titel hätte dann das Buch?
Love it, leave it or change it.
Wie kommt es genau zu dem Titel?
Ja, weil das immer mein Leben geprägt hat, letztendlich. Also das ist ja später entstanden, beziehungsweise wir haben das später in Deutschland gehört. Das ist ja auch von einem amerikanischen Autor. Aber genau das ist es, glaube ich. Also ich habe immer versucht, wenn mir was nicht gefällt, es zu ändern. Und wenn es denn gar nicht geht, was eigentlich so noch nie vorgekommen ist, dann auch zu gehen.
Ja. Und den ganzen Werdegang, über den wir auch noch ein bisschen sprechen, ich habe im Internet ein bisschen recherchiert und gelesen, dass Sie auch schon in Ihrer Schulzeit in Buchhandlungen gejobbt
haben. Das ist richtig, ja.
Was hat denn Ihre Leidenschaft zu Büchern initial so entzündet?
Das kann ich gar nicht sagen. Also ich wusste es im Prinzip immer, dass ich erstmal Buchhändlerin werde. Das war auch so dann. Warum, weiß ich nicht. Sehr wahrscheinlich durch mein Elternhaus, weil auch dort wurde viel gelesen und ich habe sicherlich sehr, sehr viel als Kind, als Jugendlicher und so gelesen. Also und Bibliotheken, früher ging man ja noch in Bibliotheken, hat sich Bücher ausgeliehen.
Ja.
Und da war ich eben auch zu Hause. Also das ist so. Also da komme ich auch her.
Ähnlich wie Sie habe ich ja auch im Verkauf und im Vertrieb angefangen. Ich weiß noch sehr genau, dass ich im Dezember 95 das erste Mal mich selber als Zauberkünstler beim Kindergeburtstag erfolgreich vermarktet habe. Mein Honorar waren damals 20 Mark, den Schein habe ich heute tatsächlich noch, genau. Und das ist so ein Moment, an den ich mich gerne erinnere, wenn so das erste Mal tatsächlich jemand gesagt hat, ja, ich kaufe bei Ihnen was. Können Sie sich noch an Ihren Moment erinnern, als Sie das erste Mal dann ein Buch verkauft haben, wie dieser Moment war?
Ja, als ich ein Buch verkauft habe, das war sicherlich, als ich als Schülerin in der Bücherei oder in der Buchhandlung gearbeitet habe. Das war auch eine sehr kleine Buchhandlung im Norden von Bremen. Später war das dann anders, als ich bei Montanus aktuell war. Das war sicher auch sehr prägend. Eine etwas linkere Zeit, weniger für mich als für die Buchhandlung. Montanus aktuell war ja sehr links. Bremen ja auch letztendlich. Und da gab es dann schon so Geschichten, der gute Herr Wallgraf, als er seinen Aufmacher schrieb und dann wir eine einstweilige Verfügung bekamen, beziehungsweise der Verlag eine bekam und wir eben nur noch eine Stunde verkaufen durften, wo wir dann alle nach draußen sind auf die Straße, legendär damals auf die Sögelstraße und haben auf der Straße verkauft, weil alle wollten das Buch und wir haben dann gesagt, okay, dann jetzt, weil bevor die Staatsanwaltschaft kommt und uns die Bücher wegnimmt sozusagen. Also wir haben da die denkwürdigsten Geschichten gehabt zu der Zeit damals. Das war ja auch so eine Aufbruchzeit. Ich habe ja auch noch relativ bewusst die 68er erlebt. Also da war ich zwar noch sehr jung, aber dennoch habe ich die natürlich erlebt. Und es gab ja einige Bremer Menschen, die beteiligt waren, sehr kräftig auch. Also Ohne Sorge zum Beispiel kam aus Bremen.
Und auf Ihrem weiteren Weg habe ich gelesen, dass Sie dann 98 haben Sie die Seiten gewechselt, wie ich ein Zitat gefunden habe und aus dem Filialgeschäft in die Gesamtvertriebsleitung von der Verlagsgruppe gewechselt sind.
Ja.
Spannend fand ich oder finde ich, dass im April 98 war es ja auch Jeff Bezos, der damals die ABC Bücherdienst GmbH, den damals führenden deutschen Online-Buchhändler, übernommen hat. Mhm. Ich habe mich gefragt, ist es ein Zufall, dass beides 98 passiert?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Zufall. Okay. Also ganz sicher, weil das war auch eine ganz bewusste Entscheidung. Mhm. Ich habe damals gesagt, ich habe ja Filialleitung, war Bereichsleitung für einige Filialen und es wechselte ja gerade, damals hieß Montanus aktuell Phoenix Montanus, später dann Thalia. Mhm. Und da waren eben auch kräftige Wechsel und Änderungen. Und ich wollte dann eben schauen über das, was ich immer geschimpft hatte, über die Verlage, die unverlangte Sendung machten. Das muss man ja so sagen. Und andere Dinge mehr. Und sie lieferten nicht und so. Und dann habe ich gesagt, ich gucke mir das doch mal vielleicht selber an.
Ja.
War aber eben sicher, dass ich in Bremen da nichts finde. Weil in Bremen gibt es keine Verlage. Mhm. Das ist heute noch mal extremer, weil auch in Frankfurt gibt es ja kaum noch Verlage. Es war auch mal anders. Und von daher habe ich eben gesagt, okay, dann wechsle ich und schau mal, wo ich lande.
Mhm. Ja. Und hier in Ihrem Meetingraum, wo wir gerade sitzen in Offenbach, habe ich das Vergnügen, auf ganz, ganz viele tolle Bücher zu schauen, auch auf die Neuerscheinungen. Sie haben im Laufe der Jahre ja ganz viele auch internationale Autoren kennengelernt. Mhm. Gibt es so eine Begegnung, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Und wenn ja, warum?
Ja, mit Sicherheit. Also es gibt einige natürlich, auch von den internationalen, oder Sie haben vorhin auch Frau Birkenbiel erwähnt, aber sicher prägend, weil er eben auch nicht mehr lebt, oder zwei sogar, die eben nicht mehr leben, ist sicher Stephen Covey, den wir eben noch erleben durften, auch weil er hier einmal in Bremen war, in Frankfurt war und da Vorträge gehalten hat. Und das andere ist sicher Professor Kruse, der auch leider 2015 schon verstorben ist. Da ist es ein Zufall, dass der auch aus Bremen stammt, aber der eben auch ein legendäres Buch geschrieben hat, was wir im Frühjahr jetzt auch neu wieder auflegen. Ja. Aber Covey ist sicherlich einer der Managements-Klassiker, wie man es so schön nennt.
Absolut, absolut.
Wenn Sie viele Bücher lesen in dem Bereich, dann erkennen Sie immer wieder die Handschrift Coveys im Hintergrund.
Die sieben Prinzipien, und was ich tatsächlich, da schaue ich auch gerade drauf, das hatte ich neulich bei LinkedIn ja auch schon kommentiert, Sie haben sogar die sieben Wege zur Effektivität für Jugendliche.
Ja, das ist
Sean Covey. Was ich ganz,
ganz spannend finde. Ja. Genau. Das ist Sean Covey, der Sohn, der wirklich in Amerika bei Franklin Covey eben auch die Jugendlichen betreut. Mhm. Und das ist ein sehr erfolgreiches Buch. Das war nur bisher, also wir haben es neu aufgelegt jetzt und neu übersetzt und auch gekürzt. Ja. Es war immer viel zu dick für Jugendliche und es war auch gebunden und wir haben es jetzt in so eine ganz leichte Form gebracht. Mhm. Und ich glaube, also wir merken schon am Verkauf, ist ja eine Herbstnovität, dass es eben sehr viel stärker auch nochmal nachgefragt wird.
Ja, ist absolut zu gönnen. Ich finde nach wie vor, es ist wirklich eines der Bücher, was, ich kenne viele Manager auch, die sagen, das ist eigentlich meine gute Nacht- und Wachauflektüre und eines der wenigen Bücher, die tatsächlich auf meinem Nachttisch liegen.
Ja.
Insofern ein ganz, ganz großartiges Buch. Mhm. Ja. Mhm. Sie sprachen Vera F. Birkenbiel an. Mhm. Haben Sie es selber noch kennengelernt?
Ja. Ja, wir haben sie fast auch noch begleitet. Sie hat ja in der Nähe von München gewohnt eine Zeit lang und dann zum Schluss in der Nähe von Bremen, witzigerweise. Und nein, ich war recht häufig bei ihr. Und sie war seltener ja hier, weil sie grundsätzlich mit dem Wohnmobil gereist ist und in kein Hotel ging.
Ja.
Und ich durfte auch ihr Wohnmobil kennenlernen. Also so ist es
sehr
nicht.
Spannend.
Doch, sehr, sehr spannend.
Also sehr,
da gibt es viele legendäre Geschichten. Und sie ist sicherlich eine der Größten. Es war ihr nicht vergönnt, die Schulen entsprechend zu ändern.
Ja.
Also sie war ja immer in der Richtung Schüler, Schulen, Lernen, Sprachen lernen unterwegs. Und leider Gottes, es ist ja, glaube ich, bei zwei Schulen ist es ihr gelungen, die heute auch noch die Sprachen lehren nach ihrem System.
Ja.
Da war das Bildungssystem etwas schwierig.
Ja, und tatsächlich kriege ich jetzt, das kann man jetzt nicht im Podcast sehen, aber ich kriege wirklich Gänsehaut, weil tatsächlich ist es so, dass ich auch nicht umsonst nach Vera F. Birkenbiel frage, denn ich kann wirklich sagen, diese Frau hat auch meinen ganzen Werdegang initial geprägt, so als selbstoffenbarende Botschaft. Ich hatte in der Schule auch so meine Probleme und habe dann dieses Buch Trotz Schule Lernen gelesen und das in sehr jungen Jahren. Ich glaube, ich war 13 oder 14 und es war für mich echt wie eine Offenbarung. Ich habe das erste Mal gedacht, da ist mal jemand, der mich versteht und habe daraufhin, weiß ich auch noch, angefangen, Karteikarten statt Vokabelhefte zu schreiben, habe mich mit Sprache auseinandergesetzt, die Noten wurden auf einmal besser und auch das legendäre Buch Train the Trainer, was ja von ihrem Vater damals begonnen wurde und sie es ja dann fortgeführt hat, ist tatsächlich meine Einstiegslektüre in den ganzen Bereich Training, Weiterbildung, wie man das auch sehen möchte, gewesen.
Ja.
Insofern, wenn Sie erlauben, erzählen Sie ja noch ein bisschen über Frau Birken.
Naja, sie war nicht die einfachste, auch in Verbindung mit dem Verlag. Also es gab viele Geschichten um sie, dass man sich schon am Telefon, also wenn sie angerufen hat, wir haben sie nie angerufen, sie hat immer angerufen.
Ja.
Es dauerte auch manchmal Stunden und es gab dann auch so Begegnungen, wo sie dann gesagt hat, Frau Rosengart, haben Sie heute Nacht um 3 Al Jazeera sich angeschaut? Da gab es also eine Wahnsinnssendung.
Ja.
Und ich habe gesagt, Frau Birkenbiel, ich muss arbeiten. Oder sie sagte dann, das hätten sie aufnehmen müssen, ganz wichtig. Sie hat auch grundsätzlich, wenn man bei ihr war, dann saßen einem immer hinten im Rücken 4 Fernseher, die zeitgleich liefen, weil sie sich dann Arabisch irgendwie selbst beigebracht hat über einen englischen Sender und immer beobachtet hat, kommt da irgendwas, was sie gebrauchen könnte. Und dann gab es auch mitten im Gespräch dann plötzlich, Moment, ich muss jetzt dringend hier eben mal, und dann hat sie es laut gestellt und das müssen Sie sich jetzt mal anhören. Also sie lernte ständig im Prinzip.
Ja.
Und sie hat mir auch meinen Namen mal in arabischen Schriftzeichen und auch in japanischen, weil sie es gerade gelernt hatte, hat sie dann mir die geschrieben und ich kann heute noch aus dem Kopf heraus A bis Z Listen, wie sie immer gesagt hat, man soll bitte A bis Z Listen machen. Und das kann ich heute noch im Kopf, weil das einfach nicht weggeht, sozusagen. Das schult aber auch sehr stark.
Ja. Und ich finde auch die Fangemeinde von ihr ist auch wirklich noch sehr, sehr stark.
Die ist immer noch sehr stark. Ja. Also im Moment sieht man wieder sehr stark Videos von ihr im Netz auch, wo die Leute es auch wiederentdecken oder erneut entdecken.
Ja.
Das ist schon ganz nett.
Ja. Eines meiner Lieblingsvideos, wo ich mich jedes Mal wirklich göttlich amüsieren kann, ist das Inselmodell im Bereich der Kommunikation. Mhm. Kann ich an der Stelle wärmstens empfehlen, mal auf YouTube zu recherchieren. Das ist einfach ein ganz großartiges Video.
Ganz großartig.
Ja, ist auch eine Frau, die ja wirklich sehr viele Impulse gesetzt hat und wahrscheinlich auch in einer Zeit, in der es noch gar nicht so üblich war, dass tatsächlich auch eine Frau so viele Impulse gesetzt hat. Mhm. Bei Ihnen habe ich so das Gefühl gehabt, muss es ja auch sehr spannend gewesen sein. Sie sind ja 2001, haben Sie die Entscheidung getroffen, an die Spitze des Gabal Verlages zu wechseln. Mhm. Damals ja als einzige Frau eines deutschen Wirtschaftsverlages. Erzählen Sie ein bisschen davon, wie war das so? Wie ist das, wenn man so eine Entscheidung trifft und wie war das für Sie?
Also ich fand das gar nicht so gravierend irgendwie. Ja. Das war auch ein bisschen so geplant, weil ich ja in der Gesamtvertriebsleitung bei der Verlagsgruppe hatte ich ja schon mit Gabal zu tun, habe auch Gabal verkauft. Damals waren es, glaube ich, wir hatten damals 20, 25 Titel und Autoren so ungefähr oder 30, inklusive Lothar Seiwert und Frau Birkenmehl, die ja den Gabal Verlag selber eben von Anbeginn an mitgeprägt haben und und es war schon von Anfang geplant, dass eben der Gabal Verlag eigenständig werden soll. Wann war eben noch nicht klar, weil es ist ja ein Familienunternehmen nach wie vor. Wir sind konzernunabhängig und eigenständig. Und von daher war das klar, es war der Termin noch nicht klar und dann war es eben 2001 soweit. Und dann sind wir eben mit einem ganz kleinen Truppe sozusagen gestartet.
Ja.
Und wir hatten aber ja die Grundlagen, die waren alle da, Kunden waren da und so weiter.
Ja. Und wenn man heute drauf schaut, haben Sie wie viele aktive Autoren?
650 ungefähr. 650. Also auch einige, die eben, die wir noch haben als Autoren, aber eben nichts Neues mehr oder eben auch leider wie Kruse verstorben sind oder Okawe. 600. Wir haben ungefähr, wenn man alles zusammenzählt, weil heutzutage gibt es ja die Bücher alle dann auch noch als E-Book. Und sofern möglich, wenn nicht farbig oder Bildbände. Und viele, viele Audios. Wir sind ja auch bekannt als Audioverlag. Und die hat man ja auch noch als MP3-Downloads. Also im Zweifel hat ein Buch oder ein Titel 5 verschiedene Ausgaben mit PDF auch noch. Und da haben wir ungefähr 1800 Produkte,
lieferbare. Ganz viele Anschlussfragen, die ich Ihnen gleich alle stelle. Ich muss mich entscheiden. Na, ich fange mit dem Verlag an, weil ich das gerade so spannend finde, wenn Sie sagen, eigentlich relativ kleine Summe heute, wirklich eine beeindruckende Zahl.
Ja.
Wenn ich so Ihre Autoren fragen würde, welche drei Begriffe verbinden Sie mit dem Gabal Verlag? Welche drei Begriffe würde ich dann vermutlich immer wieder hören?
Ja, dass wir Bücher machen aus der Praxis für die Praxis. Mhm. Also unsere Autoren kommen alle aus der Praxis. Mhm. Wir würden niemals einen Redakteur bitten, irgendein Thema zu bearbeiten.
Ja.
Das ist sicher eine Geschichte, dass wir sehr, sehr viel Arbeit in unsere Bücher stecken. Also das heißt qualitativ hochwertige Arbeit. Machen wir. Wir drucken in Deutschland. Alle unsere Dienstleister sind in Deutschland ansässig. Also wir geben nichts ins Ausland. und geben uns bei jedem einzelnen Titel sehr, sehr viel Mühe.
Ja.
Also das ist so. Also ich glaube auch, dass wir damit am meisten bestechen können heutzutage.
Ja, und ehrlich gesagt muss ich sagen, das ist mir auch im Vorfeld bei der Recherche extrem positiv aufgefallen. Mhm. Mir war das ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Ich war auf der Gabal-Seite, habe ganz viele Veranstaltungen gesehen, auch für Buchhändler, Autoren, die Workshop-Reihen, die sie mit organisieren. Mhm. Also ich war wirklich überrascht, wie viel sie als Verlag sowohl für die Autoren wie auch für die Buchhändler tatsächlich am Ende des Tages tun.
Ja.
Gibt es irgendwas von diesen ganzen Maßnahmen, die Ihnen besonders viel Freude bereiten?
Naja, sicherlich Teilnahmen auf Messen, Veranstaltungen, Kongresse, wo wir ja sehr, sehr stark auch aktiv sind, indem wir dort Büchertische anbieten, so denn die Buchhandlung oder eine Buchhandlung nicht möchte, was leider Gottes recht häufig der Fall ist.
Ja.
Und wir dann das selber machen und wir dadurch uns alle Mitarbeiter und ich auch im Besonderen uns immer erhalten haben, dass wir nicht die Schranke Buchhandel sozusagen im Kopf haben. Die haben die Verlage sonst, ganz klassisch.
Ja.
Wenn sie nur an dem Buchhandel ausliefern und mit denen zu tun haben, dann treffen sie maximal auf der Buchmesse in Leipzig oder Frankfurt dann Endkunden, also ihre Leser.
Ja.
Das hat sich heute mit Social ein bisschen gewandelt, aber persönlich. Und das haben wir immer schon als sehr, sehr wichtig erachtet, dass wir eben mit den Endkunden in Kontakt sind. Und deswegen sind wir auf einer Buchmesse Frankfurt, auch wenn dieses Gerücht immer anders bei den Verlagen heißt, wir sind bis sonntags da.
Ja.
Auch mit Vertriebsleuten und so weiter. Also viele reduzieren ja dann das Personal und nur an den Fachtagen sind eben die Fachleute da.
Ja. Ja.
Das machen wir nicht.
Diese Nähe, das kann ich nur bestätigen, was ich auch wirklich bemerkenswert fand, das will ich an der Stelle einfach mal sagen, weil ich es nicht sehr selbstverständlich achte. Wir haben uns ja im Rahmen einer anderen Veranstaltung in Düsseldorf kurz kennengelernt, dann sagten sie, ja, wir können gerne mal so eine Podcast-Episode machen. Und was ich dann aber schon bemerkenswert fand, egal ob ich sie über LinkedIn angeschrieben habe oder auch über E-Mail oder auch, dass sie direkt ans Telefon gehen. Also dieses Prinzip der Nähe, was ich eingangs schon sagte, ist wirklich auch deutlich zu spüren. Und auch, dass sie als Chefin sozusagen des Hauses auch rausgehen und aktiv, um das Bild von vorne nochmal zu sagen, mit auf die Straße gehen.
Ja.
Ist etwas, was ich bei Familienunternehmen des häufigeren sogar mal finde, was ich auch glaube ich, was ein großer Erfolgsfaktor ist, was ich mir ehrlich gesagt, vielleicht ein anderes Thema, aber von mehr Unternehmen wünschen würde, dass eben auch der Inhaber bzw. die Geschäftsführerin, der Geschäftsführer, der Vorstand, wie auch immer mehr Sichtbarkeit bekommt.
Ja.
Und das finde ich sehr schön, ist auch sehr angenehm auch einfach in der Kommunikation gewesen.
Ja.
Jetzt so die letzte Frage zum Verlag. Wie haben Sie es denn geschafft, diese Skalierung hinzubekommen? Also gab es irgendwie bestimmte Maßnahmen? Haben Sie irgendwie bestimmte Trends erkannt? Gibt es irgendwie, also was ist so die Strategie gewesen, um das von ein paar Autoren auf so viele hoch zu skalieren und letztendlich den Gabal Verlag mittlerweile, finde ich, in meinem Umfeld zumindest, kennt Gabal jeder, das war mal anders. Wie haben Sie das hinbekommen? Was waren so die Säulen in den letzten Jahren?
Naja, die Säulen, also eine Säule ist sicher auch Covid gewesen, weil wir da nach außen auch bei Autoren noch mal viel bekannter geworden sind, als wir diese Lizenz gekauft haben.
Ja.
Was natürlich auch für ein Familienunternehmen eine Entscheidung ist, weil das war zu Beginn sicherlich nicht ganz günstig. Aber auch die Reihen, die wir gemacht haben dann, wir haben ja eine 30-Minuten-Reihe, also verschiedene Reihen, wo sich Autoren auch zu Hause fühlen können.
Ja.
Weil die 30-Minuten-Reihe ist ja keine Taschenbuchreihe der Großen, sondern sind Extrabände. Wir kommen eigentlich von den Whitebooks, ganz klar, und haben, was auch nochmal viel verändert hat, war sicherlich zu beginnen mit den, zunächst dieses Management-Reihe oder mit den Themenbüchern. Also da, wo Covey heute sein Zuhause hat oder wo Andreas Buhr veröffentlicht hat und Martin Limbeck und andere und Tobias Beck auch, also die Themenbände. Das hat uns nochmal breiter gemacht letztendlich, weil viele Autoren gesagt haben, ja, ich mache sehr gerne ein Whitebook, also ein Buch, was ja letztendlich ein Seminar ersetzen kann, durchsetzt mit vielen Checklisten und so weiter, aber ich möchte auch ein großes Buch schreiben und das habt ihr ja nicht. So, und die Betreuung und so weiter gefällt uns. Und dann haben wir eben mit der Reihe begonnen und das hat das Ganze sicherlich nochmal verbreitert.
Wenn man über Autoren nachdenkt, was ich, ich hatte es in der Abmoderation schon gesagt, ich glaube, es ist Springer Nature gewesen, die ja das erste Buch rausgebracht haben. welches letztendlich von einem Computer geschrieben wurde. Mhm. Jetzt kann man sagen, naja, das ist ja vorher auch schon passiert, dass Computer Bücher geschrieben haben, aber meines Wissens nach ist es ja tatsächlich das erste gewesen, was wirklich ein Verlagshaus dann auch veröffentlicht hat.
Ja.
Wird das aus Ihrer Sicht ein Trend sein? Also müssen wir uns bei dem Begriff des Autors auf, ich sag mal, KI-Autoren auch einstellen? Oder wie schätzen Sie dieses Thema Künstliche Intelligenz mit Autorenschaft ein?
Also ich kann mir das bei einigen Verlagen schon vorstellen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es bei Gabay passieren wird. Mhm. Weil wir ja auch nicht, was eben einige Verlage auch machen, sagen, okay, hier gibt es jetzt den Trend, klassisch Zeitmanagement, alle wollen gerade Zeitmanagement.
Ja.
Und jetzt setze ich dann einen Redakteur ran, den finde ich da gerade und der recherchiert dann mal und schreibt dann ein Buch. Mhm. Das wäre ja eine Zwischenform zu KI,
ja.
Weil der hat eigentlich im Prinzip auch keine Ahnung. ist ja so. ja, letztendlich ist es so. Und uns ist es halt wichtig, dass die Autoren das, was sie auf der Bühne im Workshop machen und zwar erfolgreich machen, dass das dann umgesetzt wird mhm. in Inhalte. Mhm. Und das kriegen sie über KI nicht hin.
Mhm. Das heißt, im Zweifel wird es wahrscheinlich eine Unterstützung bleiben.
Ja.
Ja. Und das ist ja im Prinzip schon ein sehr konkreter Hinweis, denn ich weiß, dass es, ich meine, das ist jetzt auch keine so wahnsinnige Überraschung, es gibt ja viele Menschen, die auch sagen, Mensch, ich möchte gerne mal ein Buch schreiben.
Ja.
Jetzt haben sie gerade schon gesagt, Mensch, also es wäre schon schön, wenn du dann zu uns kommen möchtest, mhm. dass das wirklich ein Buch aus der Praxis ist mit konkreten Umsetzung.
Ja.
Was sind denn so weitere Hinweise und Tipps, die Sie Menschen geben würden, die sagen, ich würde gerne mal ein Buch
schreiben? Naja, es wollen viele ein Buch schreiben, das ist teilweise auch Kern des Problems. Mhm. Ich sage mal, sehr stark zu recherchieren im Vorfeld. Also wir haben da auf unserer Homepage auch eine Checkliste für Autoren, wo sie sich selber eben prüfen sollen. Das mhm. können wir dann am Schluss des Tages vielleicht ganz anders sehen.
Mhm.
Aber eben zu gucken, was gibt es denn schon auf dem Markt zu meinem Thema?
Ja.
Wo passe ich eigentlich überhaupt hin?
Mhm.
Also wenn man überlegt und die Recherche ist ja heute relativ einfach. Was
ja.
macht eigentlich Gabay? Das
ja.
war vor wenigen Jahren noch ganz anders. Da
ja.
muss ich das anders recherchieren. Und wenn wir dennoch dann irgendwelche esoterischen Manuskripte bekommen
mm.
oder irgendwelche lyrischen Texte mm. bekommen oder auch sogar Kinderbücher angeboten mm. bekommen, dann frage ich mich doch, wo haben die denn recherchiert letztendlich?
Ja.
Und eben zu gucken, passt das zu Gabay überhaupt?
Ja.
Was machen die für Themen?
Mm.
Wir haben bestimmte Themen, die machen wir eben klassisch nicht. Weil mhm. wir da keine Kompetenz haben und dann machen wir die auch nicht.
Mhm.
Und das zu gucken, das erleichtert erstens den Verlagen viel die Arbeit, aber eben auch den Autoren, weil sie kriegen nicht so viele Absagen
mhm.
letztendlich. Ja. Dass es dann am Ende des Tages ganz anders sein kann, weil natürlich wir schon wieder 3,5 Jahre weiter sind,
ja.
also viel mehr Titel und Themen kennen,
ja.
die bei uns erscheinen werden,
ja.
die der Autor recherchieren kann.
Ja.
Das ist klar.
Ja.
Das ist klar. Also wir mussten auch schon viele Titel absagen, wo wir gesagt haben, Moment, sie möchten unbedingt im Herbst erscheinen und da erscheint aber schon ein ähnliches Thema und das machen wir nicht. Da
mhm.
hat dann weder der Autor die Freude dran, noch wir.
Mhm. Und da ist es, glaube ich, auch ganz gut, einen Partner an der Seite zu haben, der eben auch den Markt gut kennt, also
ja.
wie Sie, wie der Gabay Verlag.
Ja.
Einer meiner Mentoren, den ich sehr schätze, Hermann Scherer, der macht ja auch viel mit Ihnen, der sagt mhm. auch immer, Mensch, es ist einfach großartig, jemanden wie Sie, klein wie groß geschrieben, an der Seite mhm. zu haben, der mhm. einem dann auch da durchhilft. Gerade auch in einem Markt, der sich ja wahnsinnig verändert.
Ja.
Und als ich mir den Buchmarkt auch so ein bisschen angeschaut habe, auch wenn ich mir anschaue, wie Nichten, Neffen und so weiter lesen,
mhm.
habe ich ja so das Gefühl, dass in der heutigen Zeit, die geprägt ist von Schnelllebigkeit, permanenter Erreichbarkeit, mhm. Stress, auch mhm. schrumpfende Aufmerksamkeitsspannen, was zum Beispiel auch Lehrer in den Schulen anmerken,
ja.
habe ich mich gefragt, sind Bücher aus Ihrer Sicht überhaupt noch zeitgemäß oder ist es dann doch eher so, dass Bücher vielleicht mal ein Kulturgut waren, aber mhm. als Medium eher ein Auslaufmodell sind?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass die Ruhe, die ein Buch auch ausstrahlen kann, schon weiterführt und immer mehr Leute wieder dahin greifen werden. Also für mich sind das, wenn ich das über die vielen Jahre sehe, auch so Wellenbewegungen
ja.
letztendlich. Und wir sehen das schon am Markt. Ein kleines Beispiel, dass viele Leute sagen, Moment mal, ich möchte, dass meine Mitarbeiter oder ich selber auch wieder lieber mehr telefonieren,
mhm.
Mehr den persönlichen Kontakt, vielleicht
mhm.
auch mal den Kunden zu besuchen,
mhm.
Als wie ständig per Mail. Da kann man sich ja dann doch missverstehen
ja.
oder was auch immer.
Ja.
Und wir merken es auch am Absatz von E-Books.
Mhm.
extremst in unserem Genre, dass die Leute sagen, okay, E-Book Insight finden wir gut, dann kann ich halt weiterlesen. Und da wir ja gerade im Moment dabei sind, das Mehrwertsteuerproblem zu lösen oder der Staat es lösen wird, jetzt endlich passt das auch wieder besser. Aber sie kommen meistens vom Buch. Während Taschenbuch natürlich krankt, also die Taschenbuchverlage haben schon ein Problem, insbesondere da, wo es um Krimis geht und wo es um Fantasy geht, wo es um Belletristik geht. Da ist auch der Hang zum gebundenen Buch wieder stärker. Und auch mehr Absatz und Taschenbuch halt, das ist dann klassisch, ich fahre in Urlaub und möchte nicht viel Gepäck tragen und ich würde die Taschenbücher eh dort lassen. So. Und dann kaufe ich mir E-Books. Und da ist der Markt auch stärker, während wir eine verschwindende geringe Prozentzahl haben an E-Book-Verkäufen zum Buch.
Also Ähnliches habe ich mir, weil wir uns ja sehr stark auch mit dem Thema Vertrieb bei den Entscheidungsfinishern auch auseinandersetzen und es gibt tatsächlich, kann ich nur bestätigen, so die Aussage, wenn es wirklich wichtig ist, dann trifft man sich auch persönlich. Also dieser Wunsch auch in einen persönlichen Kontakt reinzugehen, um auch eine Tiefe in Gespräche zu bekommen. Insofern, da bin ich schon bei Ihnen. Wenn ich mir allerdings im Vergleich dann die Zahlen anschaue, die wir im Buchmarkt haben, jetzt kann man sagen, die Umsatzzahlen, soweit ich sie verstanden habe, sind ja im Prinzip recht stabil. Wenn man aber ein bisschen weiter reinschaut, dann stellt sich fest zum Beispiel, dass es deswegen der Fall ist, weil Hardcover mehr kostet, mehr gekauft wird. Das heißt, dadurch habe ich natürlich einen Impact auf den Umsatz. Genauso, und das war dann aber für mich schon die Frage, dass ich gelesen habe, dass die Pro-Kopf-Ausgaben zwar steigen, aber die Anzahl der Leserschaft eben signifikant stagniert. Und zwar das seit vielen Jahren. Wie passt das denn jetzt zusammen, wenn Sie sagen, dass Sie trotzdem das Gefühl haben, dass immer mehr Menschen wieder zu Büchern greifen?
Ja, weil es sich gerade im Moment gerade wieder dreht. Also der Börsenverein ist ja auch angefangen und hat eben gesagt, wir machen eine Werbeaktion, um die Leute wieder zurückzuholen. Ich glaube, dass das in Teilen gut ist. Ich glaube aber, Leute, die sie verloren haben, die finden sie vielleicht viel, viel später wieder. Und natürlich fehlen uns junge Leute teilweise. Das ist wiederum nicht unbedingt die Klientel, die wir bedienen, weil bei uns sind es eher die Berufstätigen. Und bis dahin, sage ich jetzt mal, könnten sie wiedergekommen sein. Also beim Kinderbuch, die merken das schon, klar. Aber ich glaube, auch da tritt irgendwann eine Gewöhnung ein. Also ich meine, die reinen Gamer wird man nicht zurückholen unbedingt. Das sind aber auch vielleicht vorher die reinen, die nur Sport gemacht haben und auch keine Bücher gelesen haben. So. Das glaube ich nicht, dass wir die zurückholen. Aber ich glaube, dass sie irgendwann dem selbst überdrüssig werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man über 5, 6, 8 Jahre nur noch Instagram-Stories macht oder sonst irgendwas und sich damit ständig beschäftigt. Und wenn man teilweise sich Leute anschaut, wenn die ihr Handy in der Hand halten und schon nicht mehr die Laterne sehen, weil sie es piept und ich muss da sofort zugreifen. Ich glaube, dass das irgendwann wieder abnehmen wird, dass das Interesse dann irgendwo sich auch wieder dreht.
Also bei mir rennen Sie da persönlich offene Türen ein, denn ich finde es, also ich habe natürlich auch einen E-Reader, das ist klar, aber ich gebe freimütig zu, ich finde es einfach unsagbar schön, allein das Papier in der Hand zu haben, auch das Buch zu riechen. Das mag jetzt ein bisschen klassisch sein, aber ich finde es gerade auch bei anspruchsvoller Literatur oder auch bei Fachliteratur, finde ich wahnsinnig kompliziert, auf irgendeinen E-Reader zu lesen. Dann möchte ich mitarbeiten und das Buch eben auch tatsächlich erkunden. Wo wir bei Büchern sind, logischerweise in diesem Gespräch, wenn wir jetzt diesen ganzen Bereich Digitalisierung, Sie hatten das an verschiedenen Stellen auch schon angesprochen, habe ich mich gefragt, wie definiert eine Ursula Rosengart eigentlich heutzutage in diesem Zeitalter das Wort Buch? Was ist das überhaupt?
Ihr Buch ist alles, was veröffentlicht wurde in irgendeiner Form. Das kann auch Content sein, letztendlich. Also das ist natürlich heute der Vorteil der Digitalisierung. Also wenn wir oder wenn man mit einer Firma spricht und sie sagen, okay, wir hätten gerne die folgenden Themen aus verschiedenen Büchern zusammengepackt und das als Lizenz, klar, läuft immer als Lizenz, dann können wir das heute mit relativ einfachen Mitteln tun. Und das nützt den Autoren, weil ihre Inhalte werden mehrfach verwendet oder verarbeitet. Und das nützt uns natürlich auch. Das ist einfacher geworden. Also Buch ist nicht immer nur alles das, was gedruckt ist. Also das wäre Quatsch letztendlich.
Und da es eben nicht mehr nur das ist, was gedruckt wird, habe ich mich gefragt, okay, wenn es alles ist, was veröffentlicht wird und auch wenn es um durchaus spannende Geschichten ja letztendlich auch geht, macht es wenn man einfach mal die These aufstellt, zu sagen, auch sowas wie Netflix oder ähnliches ist in einem anderen Format ja letztendlich eine Publikation. Mhm. Auch dort gibt es mittlerweile auch wissenschaftliche Veröffentlichungen, Dokumentationen etc. Ja. pp. Glauben Sie, dass es künftig so als Trend eine Verschmelzung zwischen diesen unterschiedlichen Medien geben wird oder werden die weiter so strikt getrennt bleiben, wie ich sie momentan empfinde?
Nee, ich glaube schon. Das Problem ist natürlich die Refinanzierung letztendlich, weil wir erleben das ja schon bei den MP3-Downloads, wenn jemand ein Abo hat und dann bekommt er eben ein Hörbuch im Monat umsonst, kostenfrei. Wir bekommen da trotzdem einen kleinen geringen Erlös, aber einen kleinen geringen und davon bekommt dann einen noch kleineren geringen der Autor. Mhm. Und von daher muss man sicher an den Erlössystemen arbeiten. Mhm. Also wobei auch bei den Apps hat man ja gemerkt, es gab ja zu Beginn, als es mit Apps losging, Millionen von kostenfreien Apps.
Ja.
Der Markt hat sich ja auch sofort sondiert und selbst Apple hat ja selber sogar gelöscht, weil es einfach zu viel war. Und sie können mit Apps im Moment kein Geld verdienen, zumindest wir als Verlag nicht.
Ja.
Also und deswegen machen wir auch keine.
Ja.
Also so, weil wir müssen ja immer schauen, wir verteidigen sozusagen die Rechte der Autoren. Das sind ja nicht unsere, sondern es sind die Rechte der Autoren und die Inhalte der Autoren. Und von daher müssen wir natürlich bei jedem oder bei allem, was wir tun, auch schauen, dass dahinter irgendwo ein Erlösmodell steht.
Absolut.
Ja.
Und das Thema Monetarisierung ist beispielsweise auch in dem Format, was wir machen, im Bereich Podcast, zum Beispiel ein Thema, was hochspannend ist.
Ja.
Ich hatte jetzt den lieben Philipp Wallinger im Interview, das ist der CEO von Upspeak. Bei der ja auch viele auch ihre Autoren wiederum als Mentor auch mitgelistet sind. Und habe mich im Interview auch mit ihm unterhalten über Monetarisierungsthematiken für Podcasts. Und ich glaube, da wird es in den nächsten Jahren auch generell in diesem Bereich Online-Digitalisierung noch viele Fragen zu klären geben, wie man das machen möchte.
Ja.
Eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist, wenn wir uns mal Radioserien oder Radiosendungen oder auch TV anschauen, heutzutage ist es ja so, dass der Trend zur Individualisierung fast ja schon eine Grunderwartungshaltung von vielen Konsumenten geworden ist. Ich stelle mir mit verschiedenen Podcasts mein eigenes Radio zusammen. Spotify hat gerade gelauncht, dass es mit Musik kombiniert werden soll. TV-Sender öffnen sich, sind offen für neue Formate. Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt so an so ein Buch der Zukunft denke, habe ich dann immer noch einzelne Bücher oder werde ich dann wohl möglich, dass ich die Möglichkeit haben, mir von verschiedenen Autoren mein Buch zusammenzusammeln, einmal auf Drucken zu gehen und bekomme das dann ein paar Tage später über Gabal beispielsweise für Wirtschaftsthemen nach Hause geliefert.
Ja, das kann mit Sicherheit so sein. Das wird sicher noch ein paar Jahre dauern, weil natürlich man da schauen muss, was ist mit den Urheberrechten, inwieweit werden die geschützt. Wir haben ja heute schon riesige Probleme, was E-Books angeht, dass eben Dinge kostenlos runter und letztendlich der User gar kein Unrechtsbewusstsein hat. Also das, glaube ich, muss noch mal viel stärker herausgestellt werden, dass da eben tatsächlich Arbeit dahinter steckt.
Ja.
Weil sonst werden wir irgendwann gerade im wissenschaftlichen Bereich auch keinen Professor mehr dazu kriegen, dass er irgendwelche Veröffentlichungen macht, weil er sagt, ich sitze da Tage, Wochen, Monate, erforsche irgendwas, veröffentliche das und es wird halt kostenlos freigegeben.
Mhm.
Und da muss sicher was geändert werden. Also im Urheberrecht müssen wir sicherlich noch einiges tun. Und dann ist da sicherlich vieles möglich. Wobei wir natürlich auch immer sehen müssen, dass die Hacker als solche immer, das ist ähnlich wie beim Doping, die sind natürlich immer schon einen Schritt weiter, wie die Technik dahinter herläuft. Das ist so, leider.
Und ein wichtiger Kanal für viele ist ja auch immer wieder der Buchhandel. Also ich gehe in einen Buchhandel hinein und hole mir dann die Bücher. Sie kommen ja selber aus dem Verkauf, in Bremen ja angefangen. Wenn Ihnen heute, ich sag mal, so ein 16-jähriger Mensch gegenüberstehen würde, ausgestattet, so wie Sie gesagt haben, mit Smartphone, der die Laterne nicht mehr sieht, wie würden Sie dem denn ein gedrucktes Printbuch verkaufen?
Ja, indem ich ihn über die Story im Buch letztendlich ihm sage, was ihm das Ganze nutzen könnte. Mhm. Das geht nur über Fragen. Also was interessiert ihn alle eigentlich? Mhm. Worum geht es? Mhm. Was ist so seine Idee? Was macht ihm Spaß?
Mhm.
Und dann eben zu schauen, was passt zu ihm.
Mhm.
Und dann müssen sie sicher, aber das musste man immer schon über Geschichten gehen. Das ist so.
Ja, das Thema Storytelling ist ja auch wirklich ein großes. Ich habe, warum ich das auch frage, ist, weil es natürlich so einen klassischen Verkaufsangang ja letztendlich gibt. Mhm. Ne? Und ich war neulich, also wo man dann über Fragen reingeht, genauso wie Sie es gesagt haben. Mhm. Und ich fand das neulich ganz spannend, einfach so ganz persönlich. Ich war in New York und war in einer Buchhandlung, in der dieser gesamte Verkaufsprozess gar nicht mehr stattgefunden hat, sondern das Einzige, ich fand das ganz spannend, ich wurde beim Reingehen in den Buchladen ermutigt, mir eine App runterzuladen und bin dann mit meinem Telefon, mit der Kamera an die einzelnen Bücher gegangen, da hingen dann so QR-Codes, die habe ich dann abgefilmt und sofort erschienen auf meinem Display Geschichten, Movies, Trailer über den Autor, also es wurde zu einem multimedialen Erlebnis, dann konnte ich einfach nur klicken, will ich haben und am Ende habe ich das Ganze bezahlt, dann wurde irgendwie, wie das auch immer genau gemacht wurde, weiß ich nicht, aber dafür gesorgt, dass die Bücher nicht piepen, wenn ich den Laden verlasse, habe bezahlt und bin wieder gegangen, also es war ein total anderes Einkaufserlebnis, als ich das bisher so aus dem deutschen Buchhandel kannte.
Ja.
Ist das eine Ausnahme? Ist das ein Gag gewesen? Oder welche Trends sehen Sie auch im Buchhandel für den Verkauf der Zukunft?
Also ich glaube schon, dass das ein Test war letztendlich, weil das auch viel, viel Geld kostet, sowas zu machen. Und letztendlich bin ich ja als Buchhandlung darauf angewiesen, dass die Verlage mir was liefern, weil ich selber ja den Kontakt zum Autoren in der Regel nicht habe, bis auf Regionali vielleicht. Ich glaube, dass der Trend eigentlich ein anderer ist hier für Deutschland. Man muss ja immer für Deutschland sehen. Und wir sind zwar inzwischen sehr dran gewöhnt, was kommt aus den USA und haben es dann heute schon hier, so ungefähr. Ich glaube, dass man in Deutschland eher diese Kommunikation sucht. Also, dass ich in eine Buchhandlung gehe, dort eben auch noch eine Bedienung bekomme, dass eben auch Leute mir zugewandt sind und vor allem, dass sie mit Wissen zugewandt sind, das glaube ich auch, ist sehr, sehr wichtig, dass es tatsächlich Buchhändler sind oder Leute, die eben da schon lange arbeiten und nicht aushilfen. Und wenn es denn Aushilfen sind, dann sollten sie vielleicht auch sagen, dass sie eine sind, weil das gutiert der Kunde dann auch. Und da eben Veranstaltungen zu machen, das zu einem Gesamterlebnis zu machen und weniger zu schauen. Ich glaube, das ist auch ein Fehler, dass viele größere Buchhandlungen eben versuchen, dem Kunden zu sehr zu sagen, das ist jetzt dein Interesse.
Ja.
Und das sind jetzt die wichtigsten Titel. Und also Beispiel, ich bin ja nun viel in Deutschland unterwegs und mir fällt immer wieder auf, dass ich manchmal nicht mehr weiß, in welcher Stadt ich eigentlich bin, weil da sind überall die gleichen Läden.
Absolut. Und, so geht es mir mit Hotels.
Genau. Und ich nenne es so ein bisschen immer die Deichmänner dieser Welt. Vorne komme ich rechts rein und überall finde ich vorne rechts braune Schuhe. So, und das finde ich nicht sehr spannend. Und da wir alle sehr, sehr viel unterwegs sind oder viele und insbesondere auch Leute, die viele Bücher lesen, sind viel unterwegs, glaube ich, dass wir mehr zu kleinen Einheiten kommen müssen. Und das funktioniert nur, wenn ich vor Ort den Mitarbeitern das Vertrauen schenke und sage, du wirst hier vor Ort in dem Ort, wo du bist, schon wissen, was deine Kunden haben wollen.
Ja.
Und dadurch eben den Laden gestalten und nicht auf 100 Quadratmeter das Vollsortiment abzubringen. Ja. Sondern zu sagen, wo bin ich stark, wo bin ich gut und wo kann ich mir einen Namen machen.
Das Stichwort Gestalten finde ich ganz spannend, weil ganz offen gesagt in vielen Buchhandlungen, in denen ich bin, drücke ich mal so aus, habe ich eher das Gefühl, ich bin an einer Verwaltungseinheit, aber nicht in einem kreativ gestalteten Kundenerlebnis, wie man es auch immer nennen möchte. Ist das nur meine Wahrnehmung oder ist das Thema Kreativität durchaus ein Thema?
Sie würden erstaunt sein, dass ich viele Mitarbeiter, so mein Eindruck, und ich kann das sagen, über viele Jahre sich auch als Verwaltungseinheit fühlen.
Ah, okay.
Und das ist genau das Problem, dass man irgendwann sagt, okay, wenn die das dann halt sagen und wenn ich halt, also nicht jeder kann ja dieses Motto haben, love it, leave it or change it. Ich habe vielleicht irgendwelche Dinge, ich muss mein Geld verdienen, ich bin jung, ich habe Familie, was auch immer. Und wenn ich dann immer wieder gesagt bekomme, wie ich es denn zu machen habe, dann sage ich irgendwann, dann mache ich es halt so. Dann habe ich auch jetzt meine Ruhe und dann gebe ich natürlich in irgendeiner Form meinen Verstand an der Kasse ab, morgens, wenn ich reinkomme. Und das ist ganz gefährlich, ganz, ganz gefährlich. Das gilt nicht nur für Buchhandel, das gilt auch für andere. Also wenn ich in Großunternehmen, sage ich mal, die Zukunft des Hauses oder die Dinge, die gemacht werden sollen, immer an dem festmache, was schlecht läuft.
Ja.
Also wenn einer Fehler macht, dann könnte ich diesen einen ja verbessern. Und es wird aber häufig dann gesagt, der hat Fehler gemacht, also dürfen alle nicht mehr.
Ja.
So. Und anstatt zu sagen, wer ist sozusagen der Beste und es dann versuchen, da weiterzubringen.
Ja.
Und das hat aber, wie gesagt, das hat ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun.
Ja. Und ich finde, ich habe das neulich in einer Podiumsdiskussion gesagt, ich bin durchaus auch Freund von Benchmarking, aber ich bin auch großer Freund von Best Practice. Mhm. Und häufig habe ich das Gefühl, werden diese beiden Begriffe durcheinander geschmissen. Mhm. Denn Benchmark hat aus meiner Sicht immer den großen Nachteil, dass halt am Ende immer irgendwie alles immer gleicher wird. Mhm. Und mir fehlt manchmal einfach so der Mut, auch mal wieder zum Best Practice zu werden. Das finde ich bei Jeff Bezos zum Beispiel toll, der ja eben klar gesagt hat, ich habe irgendwie über eine Milliarde in Fehler investiert und wir haben eine Fehlerkultur. Ja. Das heißt nicht, die Fehler sind das Problem, sondern nur dann, wenn du denselben Fehler 3-4 Mal hintereinander machst, wird das zum Problem.
So ist es, ja.
Also würden Sie sich da zu mehr Fehlerkultur dann auch committen wollen oder das den Buchhändlern auch wünschen?
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass die Leute vor Ort viel, viel besser wissen, was im Argen liegt, und zwar vor Ort.
Ja.
Weil ich auch Buchhandel ist nicht, vielleicht kann ich Deichmann, vielleicht brauchen alle braune Schuhe von Flensburg bis München, ich weiß es nicht.
Ja.
Aber bei Büchern gibt es riesige Unterschiede. Ich kann in Flensburg, muss ich gezwungenermaßen andere Bücher verkaufen wie in München und in Frankfurt wiederum andere. Mm. Da gibt es sicher ein paar gleiche, aber ich sage jetzt mal, eine Spiegel-Bestsellerliste überall in den Häusern an die gleichen Platz zu, zeugt auch nicht von sehr viel Idee.
Ja.
Die kann ich ja haben, die Bücher, darum geht es ja gar nicht. Ja. Und die muss ich sicher auch haben, den neuen Fitzek oder Adler Olsen oder was auch immer. Aber dass ich eben mein eigenes Sortiment zusammenstelle. Mhm. Und das ist machbar, das hat auch nichts mit Kosten oder sonst irgendwas zu tun.
Mhm.
Und eben sagen, okay, meine Stammkunden brauchen das und das.
Mhm.
Also, dass ich auch, wenn der Vertreter kommt und mir ein Programm vorstellt, dass ich sofort auch im Kopf habe, aha, das brauche ich auf jeden Fall mal für Herrn Meier und das brauche ich für Herrn Schulze und das brauche ich für Frau Schmidt.
Mhm.
So, also, und diese Idee haben die wenigsten Buchhändler heute noch. Mhm. Also so, das hat ja auch was mit Service zu tun, dass ich also schon ganz
sagen,
an bestimmte Kunden denke, die immer kommen. Und dann habe ich natürlich noch die anderen. Wenn aber jeder irgendwo Boulevard macht, dann sieht es auch so aus. Und dann sagt natürlich der Kunde, das hat sich heute geändert. Also wenn Sie früher unzufrieden waren, Laden war nicht schön, was auch immer Ihnen nicht gefallen hat, dann sind Sie gegenüber irgendwo in die andere Buchhandlung gegangen und haben es dann da vielleicht gekauft, bestellt, was auch immer. Heute sind sie noch nicht auf der Treppe und dann klicken sie dieses berühmte Teil an und bestellen es.
So. Genau.
Und das ist hausgemacht.
Mhm.
Das ist nicht gemacht deswegen, weil der Großhändler, dem wir auch viel verkaufen, natürlich mit dem großen A nun so toll wäre. Mhm. Und in Zeiten von, ich sag's jetzt mal, Greta, wenn wir über Plastik reden, dann sollten wir auch über Ökologie von Lieferungen quer durch Deutschland nachdenken.
Ja, da bin ich bei Ihnen. Und gleichzeitig das Unternehmen mit dem großen A, also sprechen wir es aus, Amazon, hat natürlich, das muss man ihnen lassen, finde ich. Ich habe so gedacht, Taxigewerbe und Buchhandel, wenn man es mal etwas sarkastisch formulieren möchte, haben so ein bisschen was gemeinsam. Sie jammern in vielen Fällen. Ja. Also ich habe auch Zettel an irgendwelchen Ladentüren gesehen, Amazon macht unser Business kaputt. Mhm. Wo ich sage, nee, ähnlich wie im Taxigewerbe, Uber macht nicht euer Business kaputt, sondern Uber hat einfach verstanden, welchen Job Kunden erledigt haben wollen und bedient es einfach.
Ja.
Also es macht irgendwie für mich wenig Sinn an der Stelle, weil Kunden, mein Gott, also wir leben nun mal in der Zeit, wo wir uns dann doch irgendwo, wenn man mal ganz ehrlich ist, selbst dann an manchen Stellen am nächsten sind. Und wenn ich natürlich eine super Rückgabepolicy habe, wenn ich immer informiert werde, wenn mir Vorschläge unterbreite, wenn ich das Gefühl habe, ich werde gesehen mit einem Amazon-Newsletter mehr als von meinem lokalen Buchhändler, dann ist es ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass irgendwie sich jeder die Frage stellt, warum soll ich jetzt bitte bei Wind und Wetter auch noch eine halbe Stunde in die Stadt fahren und womöglich 20 Minuten in der Kasse stehen.
Bin ich bei Ihnen. Nur all das, was Sie gerade genannt haben, könnte Buchhandel auch.
Richtig.
Das ist das. Sie können genauso schnell, manchmal sogar schneller liefern.
Ja.
Sie könnten auch jemanden mit einem Fahrradkurier oder haben einen Fahrer, die Schulbuch haben, haben meistens sowieso einen Fahrer.
Ja.
Sie könnten eine Kundendatei vernünftig führen und Kunden einladen zu Veranstaltungen, was auch immer.
Ja.
Können Sie alles.
Und das ist so spannend, weil es in Deutschland finde ich, immer noch sehr einfach ist, auch mit einfachen Mitteln hervorragenden Service zu bieten. Mhm. Mal zwei Beispiele so aus meinem eigenen Leben. Wir wohnen in Schleswig-Holstein und wir haben einen lokalen Weinhändler. Mhm. Und ich finde es immer sehr schön, wenn ich da reinkomme und sage, Mensch, Ulf, ich habe einen ganz tollen Wein für dich gefunden, komm mal rum, probier mal eben. Mhm. Das ist so eine Kleinigkeit. Ja. Und das ist wahrscheinlich umgerechnet ein halber Cent, den es dann kostet, aber es sorgt für eine unglaubliche Loyalität. Mhm. Oder wir haben einen ganz tollen Fleischer, also ob man nur Fleisch essen mag, ist eine persönliche Geschichte, ich mag es. Wenn ich mir da gelegentlich so ein Stück Leberkäse kaufe, dann wissen die Leute eben, also ich finde das total faszinierend, in welcher Stärke ich halt gerne mal Leberkäse kaufe. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten, wirklich Kleinigkeiten, wo man sagt, Mensch, es könnte am Ende des Tages vielleicht so einfach sein. Ich finde es spannend, dass Sie als so langjährig erfahrener Person in der Branche eben sagen, Mensch, also mehr Mut auch für die Buchhändler, mehr Kreativität und mehr machen einfach an der Ebene. Ja, wenn man diesen Frageblock mal so ein bisschen abschließt, wenn Sie alle Möglichkeiten der Welt hätten und selber irgendwo in einer Stadt, die Sie sich aussuchen dürfen, in Deutschland einen Buchhandel dann aufmachen würden, wie sähe dieser Buchhandel denn dann aus?
Ja, das wäre eher schon so eine gewisse Wohnzimmer-Atmosphäre, sage ich mal. Es kommt auch ein bisschen auf die Größe an, was man da hat. Wobei nach kürzester Zeit ist in der Regel der Laden zu klein. Das ist immer schon so gewesen, selbst wenn man vergrößert hat, weil es halt so viele Bücher, so wenig Zeit sozusagen. Mit viel Veranstaltung. Sicherlich, es gibt eine Buchhandlung, die das sehr, sehr schön macht. Die haben eben sozusagen eine Wohnung eingerichtet, fiktiv. Also die haben so eine kleine Küche eingerichtet, da gibt es die Kochbücher. Der Laden ist insgesamt nicht riesig, von daher geht es eben nur klein, aber da finden dann auch mal irgendwelche Kochgeschichten statt oder werden dann Weihnachten mal Plätzchen gebacken oder was auch immer. Und dann gibt es eben das Wohnzimmer, da findet halt die Belletristik statt, dann gibt es das kleine Arbeitszimmer und so weiter und Kinderbuch findet im Kinderzimmer statt. Das ist dann ein bisschen dekorativ, das Ganze, und dann machen die eben auch wunderschöne Schaufenster und ähnlich. Die sind aber eigenständig sind an keine Vorgaben in irgendeiner Form gebunden und basteln sich das selber zurecht. Mhm. Und ich glaube, dass aber letztendlich sie alles überall verkaufen können. Es kommt immer auf die Menschen an.
Absolut.
Das ist so.
Und ist es denn in so einem Falle so, Sie sind, also sofern Sie es dann sagen dürfen und auch wissen, lohnt es sich denn auch in Zahlen, Daten und Fakten dieses Engagement an den Tag zu legen?
Ja, das lohnt sich. Okay. Natürlich lohnt sich das. Mhm. Ganz klar. Weil natürlich nicht vom ersten Tag an, das muss bekannt werden und man muss da einiges dafür tun, aber sowas spricht sich und heutzutage mit Social sowieso sehr, sehr schnell rum.
Ja.
Und dann gehen die Leute, schauen halt und ich habe eine Mitarbeiterin hier, die geht immer in eine ganz kleine Buchhandlung, den schickt sie eine Mail und sagt das und das hätte ich gerne und weil sie weiß schon, dass sie das nicht haben, weil es besondere Sachen sind und könnten die auch gar nicht, weil es auch so ein Wohnzimmerding ist und dann geht sie da vorbei, weil die halt, die sind immer nett, die sind immer freundlich, die machen ja alles fertig und wenn sie nächsten Tag hingeht, sehen die Sachen da und dann guckt sie nochmal und dann haben die irgendwelche Sachen, die sie dann auch noch mitnimmt und sowas eben, sie bauen sich ja eine Stammkundenschaft auf und Stammkunden in der Regel, wenn sie eine gewisse Loyalität geschafft haben, hinzubekommen und die auch halten kontinuierlich. Das heißt nicht, dass sie heute den Kaffee und morgen gibt es dann den Sekt, das haben schon Friseure versucht, die gesagt haben, okay, jetzt machen wir Montag auf, dann haben alle montags aufgehabt, dann war das normal, dann gab es überall einen Kaffee, dann war der Kaffee auch normal. Heute sind sie ganz echauffiert, wenn sie keinen Kaffee angeboten kriegen beim Friseur. Das heißt, sie müssen immer einen draufsetzen. Das macht keinen Sinn, weil das wird dann auch teuer auf die Dauer. Also immer irgendwie was Besonderes und die Leute halt anerkennen.
Ja, und ich bin ganz offen, also manchmal stehe ich auch wirklich fassungslos daneben und überlege mir, warum passiert das so wenig? Also was ich damit konkret meine, ich war neulich in einem Supermarkt, ich nenne jetzt mal ein paar, so Rewe, Lidl, Edeka, wie auch immer, um mal einfach ein paar Namen zu nennen, der Fairness halber. Und habe dann eben in diesem durchaus normal eingerichteten Supermarkt einfach gesehen, ein Angebot für Caipirinha. So, also für einen Cocktail. So. Und nun war es so, dass eben nicht, wie ich das dann häufig im adaptierten Sinne in Buchhandlungen erlebe, dass der Alkohol an der einen Stelle steht, die Zitronen stehen auf der anderen Seite des Ladens und der Zucker steht wieder in irgendeinem anderen Fachbereich, sondern natürlich gab es Packages. Und natürlich wurden die auch dementsprechend präsentiert. Und jetzt frage ich mich, ich reise sehr gern, ich glaube Sie auch, hatte ich gelesen. Und jetzt frage ich mich, wenn ich also zum Beispiel einen Reiseführer kaufe, also irgendwie würde ich auf die Idee kommen zu sagen, was sind die häufigsten Reiseziele, die abverkauft werden, mhm, und würde dann sagen, okay, lass uns doch mal eine Ecke machen, wo wir den Reiseführer zusammen mit einem schönen Bildband, mhm, zusammen mit einem tollen Kochbuch über die, mhm, Region miteinander verbinden, sodass wir auch aus einem Kauf letztendlich ein Upselling beispielsweise, ja, machen. Ja, ja. Wieder hier die Frage, ist es nur so, dass ich es nicht erlebe oder findet auch dazu wenig
einfach also statt? Da hätten Sie dann vor 30 Jahren zu mir kommen sollen, wir haben damals schon Pakete gefunden, wir haben sie aber anders gemacht.
Da kann
gemacht.
Ich sie leider noch nicht.
Wir haben sie zu Weihnachten, weil wir genau wussten, Weihnachten und Nikolaus und kommt ja alles immer so plötzlich, mhm, und wir haben halt von Papeterie irgendein Buch mit Papeterie zusammen mit Folie eingepackt, ja, ja, genau, dass man sehen kann und daraus einen Preis gemacht, ja, und da Schleifchen dran und dann haben wir natürlich den festen Buchpreis und die Papeterie und das Plastik und das Einpacken natürlich auch mit bewertet und dann gab das einen Gesamtpreis, ja, und wir konnten diese Pakete immer gar nicht so schnell packen, weil vornehmlich Männer, muss ich leider sagen, ja, die zack und bumm, oh, super, passt, ja, genau für meine Mitarbeiterin oder für den nehme,
ja,
ich mit.
Ja.
So, also das kann ich machen, das gibt es ganz vereinzelt. Das andere, was Sie gerade sagten, das krankt meistens an der Geschäftsleitung.
Mhm.
Und zwar deswegen, weil die Mitarbeiter alle eine bestimmte Abteilung haben, mhm, gerade in den großen Häusern. Mhm. Und da ein bestimmtes Budget und auch einen Umsatz, ja, haben, ein Ziel haben. Und dann natürlich sagen, Moment mal, ich habe hier nur einen Tisch, mhm, und auf den Tisch kommt meine Ware. Mhm. Und wenn ich Platz mache für die Kollegin, dann mache ich ja für die Umsatz, mhm, und dann fehlt mir der am Schluss. Mhm. Also es wird letztendlich als Ziel nicht das große Ganze gesehen, mhm, nach dem Motto, was machen wir denn hier eigentlich gemeinsam, mhm, und wie werden wir gemeinsam erfolgreich, sondern jeder für sich in, mhm, seiner Abteilung.
Mhm.
Und das kann man ändern. Also wir haben vor vielen Jahren, das ist Gott, das war vor Gabalzeit, da hatten wir bei Unipart ein Nutella-Kochbuch, mhm, und ich habe immer wieder versucht und habe gesagt, Leute, geht zum Rewe, Penny, Lidl, wie auch immer, was, ja, es da gab,
ja,
und lasst euch 30 Gläser Nutella geben und vielleicht könnt ihr die auch ein bisschen günstiger kriegen und,
ja,
dann macht ihr Packages, Nutella-Kochbuch plus Nutella plus Plastik und es war nicht machbar.
Ja.
Es war einfach nicht machbar, weil die gesagt haben, ja, wie sollen wir das bitte buchen?
Mhm.
Das dürfen wir nicht, mhm, weil das geht nicht, mhm, und SAP heutzutage lässt das nicht zu. Das,
ja,
ist genau das,
ja,
Problem.
Ja, das,
also
ich, ja,
diese, und da eben den Mitarbeitern eben die freie Hand zu lassen und eben auch die Dinge nicht so eng zu machen,
ja,
dass es gar nicht zu buchen ist.
Ja.
Also nach dem Motto, das war früher manchmal so ein gestelltes Vor, ich kriege das nicht durch die Kasse,
mhm,
das ist aber tatsächlich bei denen so.
Mhm.
Und da es dann auch wieder am Schluss des Tages irgendwie stimmen muss, nutzen sie auch keine Eselsbrücke und buchen halt 2, 3 verschiedene Sachen,
mhm,
weil es ja dann irgendwann mal nicht mehr stimmt.
Mhm.
Da sind ja 11 Bücher reingekommen und plötzlich sind dann 12 verkauft worden,
mhm,
oder so.
Mhm.
Das ist genau das Problem, den Leuten mehr Freiheiten zu lassen, dann haben die tollsten Ideen, die,
ja,
wurden übergeordnet. Das Gleiche gilt ja, das bieten wir ja auch an in unseren Kampagnen, dass wir sagen, wieso eigentlich wird, es gibt einen Muttertag, also alle machen ja Muttertagstisch, alle machen Ostertisch, alle machen Weihnachten, jedes Jahr das Gleiche.
Mhm.
Warum liegt auf so Muttertagstisch, wenn ich den schon mache, dann nur irgendwelche Geschenkbändchen und Liebmütterlein oder was auch immer.
Ja.
Es gibt auch Bücher von uns.
Ja.
Wie kommen Frauen in Führung, was auch immer.
Ja.
Warum traue ich den Frauen nicht zu, dass sie sich vielleicht darüber freuen,
ja,
würden? Also so ein Buch zusammenzupacken und einen Tisch zu machen.
Ja.
Es gibt durchaus selber erlebt Aktionen, da gibt es ja Konfirmation und Kommunion.
Mhm.
Und wir wissen selber, dass im Norden eher Konfirmation, im, mhm, Süden eher Kommunion. Ich habe es also in Hamburg erlebt, wo da plötzlich in einem Haus ein Kommunionstisch stand. Und ich dann gesagt habe, was macht ihr eigentlich mit diesen Büchern, mhm, hier in Hamburg? Wo dann gesagt wurde, ja, es ist zentral so geordert. Und das, es gab auch ein Kommunionsplakat. Und wir müssen das stellen.
Ja.
Und wir werden aber nicht ein Buch davon verkaufen.
Mhm.
Das wissen wir heute schon.
Mhm.
Aber wir müssen es hinstellen.
Mhm.
Und das ist einfach widersinnig, mhm, letztendlich.
Ja.
Also so, wenn sie das ständig machen, dann,
ja,
werden Mitarbeiter irgendwann sagen, okay, sollen sie machen.
Ja, ja. Und ich finde das sehr bemerkenswert, auch wie offen und klar sie das ansprechen.
Ja, es ist ja
also,
so.
Also hat für mich auch viel damit zu tun, einfach zu sagen, hab keine Angst davor, einfach die Wahrheiten auszusprechen, hab den,
ja,
Mut, das zu,
ja,
gehen,
ja,
und simpel gesagt, schau einfach drauf, was bei dir funktioniert
ich
und
sage
setz das
auch
dann
jeder
auch
Zentrale,
um.
So ist es
nicht. Ja,
ist so.
Das traue ich ihm
auch so
spontan zu. Wenn wir nochmal ganz kurz auf den Gabal Verlag, mhm, zurückkommen.
Mhm.
Ja, Sie haben ganz viele Geschichten erzählt. Wir haben über den Markt gesprochen, über Buchhandel gesprochen, über Autoren. Mhm. Wie wird sich denn so die Geschichte des Gabal Verlages weiterentwickeln? Was sind denn so die nächsten 2, 3, ich sag mal in Anführungszeichen, Pressemitteilungen, die ich über Sie oder die wir über Sie und den Gabal Verlag lesen werden?
Naja, eine wird sein, dass ich Ende des Jahres ausscheide und nicht in einen anderen Verlag gehe oder was anderes mache oder es verlasse, weil es mir nicht gefällt, sondern weil ich eben in den Ruhestand gehen will. Auch eine ganz bewusste Entscheidung, auch eine Entscheidung, die schon lange gefallen ist.
Ja.
Und wir haben auch eine Nachfolgerin und das wird alles ganz kontinuierlich und sehr gut weitergehen. Für Gabal, ich habe das jetzt tatsächlich dann insgesamt mit der Zeit eben vor der Geschäftsführung 21 Jahre gemacht und mit 21 Jahren ist man selbstständig und volljährig.
Ja.
Und von daher denke ich, wird das sehr, sehr gut werden in den nächsten Jahren. Also wir haben tolle Themen, weil letztendlich auch wenn ich Ende des Jahres aufhöre, ist natürlich auch einiges schon vorbereitet, weil das ist ja immer so, auch wenn eine Programmleitung wechselt, dann sind ja die Programme von der Vorgängerin schon gesetzt, weil wir können ja nicht dann plötzlich neu anfangen, das ist so.
Ja.
Aber ich glaube, dass wir einige Bestseller im Köcher haben und ich glaube schon, dass wir da einige ganz schöne Titel und Themen haben werden.
Super schön. Und ich glaube, dass wenn Sie dann zurückschauen, sicherlich auch sagen können, sowohl von Zahlen, Daten, Fakten wie auch von den Menschen ist Großartiges geleistet worden.
Ja.
Menschen
wie
Sie, Frau Rosengart, so, sobald ich Sie oder so, seitdem ich Sie kennenlernen darf, aus unterschiedlichen Branchen, offen gesagt, können eigentlich nie aufhören. Irgendwie geht es immer weiter. Dafür ist der unternehmerische Tatendrang einfach zu groß. Man will einfach zu viel sehen. Was machen Sie denn danach? Geht es auf große Weltreise?
Ja, tatsächlich.
Ach, okay. Ja. Erzählen Sie gerne, wenn Sie mögen.
Es geht auf Weltreise, nicht im nächsten Jahr schon. Da werden wir einige Ecken bereisen. So. Ich stehe auch Anfang des Jahres erstmal noch zur Verfügung.
Ja.
Aber dann, und wir werden 2021 werden wir eine Weltreise machen, Weltreise mit dem Schiff.
Schön.
Das wollten wir immer und das haben wir auch schon so ein bisschen vorgebucht, weil man sonst Weltreisen werden ja in Abschnitten verkauft normalerweise und sonst würde man womöglich den mittleren Abschnitt, weil ausgebucht ist, nicht mehr bekommen. Das wäre ein bisschen doof. Und von daher muss man das schon mal vorbuchen. Also wenn alles glücklich läuft, aber wir werden Australien bereisen, da haben wir viele schon gesehen, aber das Landesinnere noch nicht so.
Ja.
Die USA noch mal mehr bereisen. Mhm. Also da kennen wir auch einiges, aber eher so, wie das bei jedem so ist, die Küsten.
Mhm.
Also Florida, Kalifornien, Alabama und da wollen wir noch mal mehr so durchs Land und eben dann auch länger, weil natürlich in dem Job können Sie über Weihnachten, Silvester 3, 4 Wochen machen, aber dann ist auch gut, weil irgendwo ruft dann die Arbeit auch stark und von daher eben. Und wir werden, wenn Sie gerade aus dem Fenster schauen, im Moment geht es ja ein bisschen, wir werden sicherlich über Winter dann immer wechseln. Ja, ganz sicher.
Da kenne ich einige, die das auch gerne dann
sagen. Also nicht an einem Ort, sondern dann aber die über Winter dann in der Sonne eher sein.
Und wenn Sie in Australien sind, dann fahren Sie auch gerne mal nach Neuseeland, meine zweite Heimat.
So ist
wunderschön.
Es.
Ja, wenn Sie da Fragen haben, kann ich Ihnen gerne auch ein paar sehr angenehme Tipps
geben. Mein Mann hat immer Temperaturprobleme in Neuseeland, weil er eben sagt, das ist ihm so kalt.
Okay.
Neuseeland ist ja nie richtig heiß. Also Australien ist wärmer.
Hängt natürlich ein bisschen mit der Lage dann noch
zusammen. Genau.
Auf der anderen Seite hat Neuseeland so viele kleine Mikroklimazonen, dass wir bestimmt auch einen Ort finden, wo die Temperaturen ausreichend werden.
Also das ist schon so. Nee, also da wollen wir auch noch mal ein bisschen mehr, weil waren wir in Oakland waren wir und in 2, 3 anderen Städten, aber eben noch nicht so richtig durchs Land, klar. Und da braucht man halt ein bisschen Zeit und das wollen wir uns dann nehmen.
Ja. Na schön. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch bei dieser Reise eine ganze Menge Bücher mit im Gepäck sein
das
werden.
Das ist dann eher das Problem meines Mannes, weil die sind dann meistens im Koffer meines Mannes.
Ich sage Ihnen, liebe Frau Rosengart, herzlichen Dank für das offene Gespräch und auch die Einsichten. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine ganz, ganz tolle, erfolgreiche Zeit. Dann natürlich auch viel Spaß bei der Reise.
Danke.
Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere doch einfach den Podcast und hinterlass uns eine kurze Bewertung, denn das hilft am Ende vor allem auch dabei, dass wir für dich noch viele weitere Folgen mit spannenden Gästen produzieren können. Und wenn du selber Teil der Community werden möchtest, dann geh einfach auf www.entscheidungsfinisher/webinar und nimm völlig kostenfrei an einem unserer nächsten Webinare teil. Und ich freue mich darauf, dich zu sehen. Und damit sage ich auch, wie gesagt, noch einmal ganz herzlichen Dank, liebe Frau Rosengart, für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Sehr gerne. Die nächste Episode hört ihr dann am kommenden Montag ab 10 Uhr. Bis dahin eine weiterhin entscheidungsstarke Zeit und viel Erfolg beim Umsetzen deines Powerziels. Macht's gut.